Gott als etwas völlig Neues. Es ist sogar damals in Israel fast revolutionär gewesen, nämlich Gott zu zeigen als den Vater. In ein paar Ansätzen findet man das im Alten Testament, aber Gott zu zeigen als den Vater ist etwas völlig Neues. Das Gebet des Gebetes, das Gebet, das die ganze Welt umspannt, wie Helmut Thielicke einmal sagte, der große Hamburger Theologe, das Vater unser, Pater Noster. Wie sagen das die Engländer? Wie? Our Father, unser Vater. Wie sollen wir beten? Wie sollen wir Gott eigentlich ansprechen? Und Jesus sagt, wenn ihr aber ansprechen wollt Gott, dann betet so. Ja, Gott, nein, unser Vater. Und das ist auch unser Thema, das ist das Thema aller Themen, dass Gott unser Vater ist. Wenn wir über Gottesbilder sprechen, dann gibt es so viele Dinge, aber das alles mündet und endet in dieser großartigen Bezeichnung, dass Gott unser Vater ist. Wir haben Gott wunderbar besungen heute Morgen in tollen Liedern, ja, und aber dass er unser Vater ist, dass er alles hat, dass er die Welt geschaffen hat. Wunderbar, wir preisen ihn. Das zeigt uns, dass er alle Macht hat. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber der springende Punkt ist, dass Gott, der das alles gemacht hat, runterkommt und zeigt, dass er der Vater ist. Das ist eine Frage von Beziehung. Das ist nicht nur eine Frage von Anschauung oder von Weltanschauung. Und ich habe meiner kleinen Enkelin vorhin gesagt, als dieser Film lief von der Bibeljäger und ihr die Bilder gezeigt habe, ich gesagt, die beten Buddha an. Das ist eine Person, das ist gar nicht Gott. Das habe ich ihr erklärt, weil sie 5 ist und das vielleicht gar nicht versteht. Die beten irgendetwas an, aber Buddha ist nicht mein Vater. Also sage ich, ich lasse einfach Buddha bei die Fische. Ja, Butter. versteht ihr? Das hat für mich keine Bedeutung. All das, alles Götter sind nichts, wenn Gott nicht mein Vater ist. Was fange ich denn an mit diesem Gott, wenn er nicht mein Vater ist? Unser Vater ist nicht nur meiner, ist auch euer. Ja, das macht uns zu Geschwistern. Das ist manchmal so schwierig, weil das auch euer Vater ist, nicht nur unser Vater. So kannte man Gott nicht. Geschweige, man hatte damals die Traute, überhaupt diesen allmächtigen Gott auch nur als Vater zu nennen. Darum müssen wir das verstehen, was das Neue darin ist. Mein Ziel heute Morgen ist, dass wir wieder ganz neu Gott verstehen als unseren wundervollen Vater im Himmel. Und dass wir ihn nicht nur verstehen, meine Güte, was habe ich alles schon verstanden, sondern dass ich verändert werde. Dass ich verändert werde durch sein Bild. Durch das Bild des Erstgeborenen, durch das Bild des Prototypen, wie es im Griechischen heißt. Ja, nämlich Christus. Er hat uns den Vater gezeigt. Unsere Vorstellungen von Gott werden aber auch immer wieder mitgeprägt von unserem leiblichen Vater. Viele Menschen haben Gott noch nie erlebt als ihren liebenden Vater, noch nie so kennengelernt. Sie wissen nicht, dass Gottes Liebe, dass man die erwidern kann und dass man Gott vertrauen kann. Ich habe heute Morgen gebetet, dass der Heilige Geist uns zeigt, wie wir Gott als einen liebevollen Vater erfahren können. Und wir brauchen alle diese Gotteserfahrung. Es reicht nicht, dass ich weiß, dass ich einen Vater habe. Es reicht nicht aus, dass ich sage, ich weiß, dass er gut ist. Das ist die erste Stufe. Aber das Wissen allein reicht nicht aus. Es muss ein göttliches Geschehen an uns passieren, dass wir wissen, so ist der Vater. So ist mein Vater. Möge er unsere Augen öffnen für dieses Vaterherz Gottes. Und Vater, ich bete dich an heute Morgen. Ich bete dich ein und ja, ich lade dich auch ein, Herr. Ich lade dich auch ein, hier zu sein als Gast und vor allen Dingen auch als Gastgeber. Hier in unserer Mitte und dass wir dich wirklich erfahren. Heiliger Geist, heute Morgen, dass das nicht nur eine schöne Predigt ist, dass wir schöne Weihnachtsjingles singen und was weiß ich, sondern ich bete, dass du kommst, dass du mächtig kommst, dass du dich offenbarst in unseren Herzen, dass du Wohnung nimmst, dass du heilst heute Morgen und dass du uns zeigst, dass du wirklich zeigst, wie du bist. Und ich bitte dich, dass du in unserem Inneren, in unserem Herzen aufräumst mit diesen falschen Vaterbildern, Herr Jesus. Und wir wollen uns heute Morgen davon trennen. Wir wollen das auch nicht mehr festhalten, sondern wir wollen dich erleben, wie du uns gezeigt worden bist von Jesus. Ja, darum bete ich, Jesus. Amen. Wenn das wirklich so ist in unserer Gottesbeziehung, wenn das wirklich so ist, dass Gott unser liebender Vater ist, entscheidet das dann nicht über alles andere? Ist das nicht das Wichtigste, was uns passieren kann? In den 80ern, in den 90er Jahren gab es ein Buch, das war eigentlich revolutionär in der christlichen Welt. Das hat so eine neue Ära eingeleitet. Das hieß das Vaterherz Gottes von Floyd McLuhan. Kennt das jemand? So ein paar ältere, ja, Charismatiker. Floyd McLuhan erzählt eine Geschichte in diesem Buch, die mich so bewegt hat damals als junger Christ, als ich das gelesen habe. Er sagt, ich werde nie vergessen, wie Steve mich fragte, ob ich wissen wollte, sie waren auf einer Busfahrt in einem fremden Land, ich glaube es war Afghanistan, und er wollte wissen, willst du wirklich wissen, was der glücklichste Tag in meinem Leben gewesen ist? Bis zu diesem Zeitpunkt war Steve sehr verschlossen gewesen und war nicht bereit, über sich selbst zu reden oder an einer normalen Unterhaltung teilzunehmen. Und dann sagte er, doch jetzt brach aufgestauter Schmerz raus aus ihm. Und er sagte, okay, ich will dir sagen, was der glücklichste Tag war in meinem Leben. Und er sagte, es war mein 11. Geburtstag, als meine beiden Eltern bei einem Autounfall ums Leben kamen. Er hat gesagt, das war der glücklichste Tag in meinem Leben. Stellt euch das mal vor. Sie sagten mir jeden Tag in meinem Leben, dass sie mich hassten und dass ich nicht gewollt war. Sie hatten nicht mit mir gerechnet und wollten mich auch nicht haben. Dieser Mann sagte später zu Floyd McLuhan, wenn Gott so ist wie mein Vater, dann lasst mich bloß in Ruhe. Mir geht es jetzt schon schlecht genug. Darf ich mal fragen, wer ist Vater hier? Ich möchte euch was sagen. Im Namen Jesu spreche ich Befreiung aus über euch. Ich spreche Befreiung aus über euch. Und ich bin fast gewollt zu sagen, ich spreche Vergebung aus über das, was ihr mit euren Kindern falsch gemacht habt. Weil wir machen immer alles falsch. Nicht immer, aber wir sind nicht vollkommen. Wir haben selber ein Vaterbild, was sehr schwierig war. Ich möchte euch mal was Ehrliches sagen. Zwei meiner Töchter sitzen hier, meine beiden ältesten Töchter. Es gab Jahre in unserer Beziehung, wo ich meine Töchter gesehen habe. Und was weiß ich, sie kamen zu mir, wir haben uns lange nicht gesehen und hinter ihnen stand ihre Mutter und hat zu mir gesagt, sie hat mir gar nichts gesagt, versteht ihr? Sie hat mir so viel gesagt, versteht ihr, was sie sagen wollte? Nimm die Kinder in den Arm, nimm sie in den Arm, weil ich das nie gecheckt habe, weil ich nie einen Vater hatte. So, ich sage euch das nicht, ich will auch diese Platte gar nicht runterdrehen, ich will sie vielmehr wieder hochdrehen, die Spirale. Danke. Wir haben alle solche Bilder, wir haben alle solche Probleme gehabt. Und ihr Jungen, die ihr noch keine Väter seid, wieder, wenn wir sündige Menschen sind, warum sollte das in unserer Familie nicht passieren? Könnte ich eine Muttertagspredigt daraus machen, tue ich aber nicht heute. Da könnten wir das genauso machen. Auch ein Mutterbild kann ein falsches Vaterbild hervorbringen. Genauso. Wenn Gott sagt, er zeigt sich uns als Vater, dann möchte ich euch was sagen. Das ist etwas Revolutionäres, Neues. Heute wieder ganz genauso. Heute wieder ganz genauso. Und wir haben das alle nötig, dass Gott sich uns offenbart in einer Vaterschaft, die du als Vater, der du hier bist, gar nicht leisten kannst. Aber die wir alle so dringend brauchen, diese Beziehung zu diesem Gott als Vater. Und darum geht es mir. Wenn man den eigenen Vater als absoluten Patriarchen erlebt, der nie über Gefühle redete oder vielleicht nicht reden konnte oder der seine allumfassende Macht seinen Kindern spüren ließ, dann hat das aber auch unser Bild geprägt. Dann kann man sich nur schwer die Güte Gottes und seine Liebe vorstellen oder man sieht es als etwas Schwächliches an. Und es gibt das andere Extrem. Als Kind hast du möglicherweise unter der Abwesenheit des Vaters gelitten. Er war gar nicht da. Er war gar nicht anwesend. Er war gar nicht relevant, wie man heute so schön sagt. Das ist genauso schwierig. Vielleicht habt ihr nie wirklich eine Beziehung zu eurem Vater aufbauen können. Wenn der Vater da war, mischte er sich nie ein und hat nie Partei für dich ergriffen. Oder, ich weiß noch, in meiner Familie, sonntagmorgens war ich nur körperlich anwesend. Ja, ich war schon lange in der Gemeinde, ja, und hänge noch bei meiner Predigt. Ja, Samstag ging das da, aber sonntags war ich gar nicht da. Oder wie oft sind wir nicht da und sind anwesend? Oder du hast einen Vater, wo du nie erlebt hast, dass er für dich da war, dass er für dich Partei ergriffen hat, weil du ihm allein wichtig warst. Ich kann mich erinnern, ich war 8, zwischen 8 und 9, mein Bruder ein Jahr älter. Und wir haben Pfandflaschen weggebracht und durften das Geld einsacken, das hat immer Spaß gemacht. Und ich habe mir, da gab es noch so kleine Schreibwarengeschäfte und da konnte man auch Autos kaufen. Also keine großen, aber kleine Autos. Und ich habe mir ein kleines Auto gekauft. Und mein Bruder ist leider nicht fündig geworden beim Shoppen. Und dann sind wir etwas hochgegangen in der Straße. Da gab es ein Zweiradgeschäft und die hatten auch Autos, auch kleine. Und mein Bruder wollte sich da eins kaufen. Ich habe mein neu erworbenes Auto mitgenommen und bin damit hoch. Und plötzlich sieht mich jemand, der Mitarbeiter, wie ich mein kleines Auto habe und denkt, ich hätte das geklaut und hat mir das weggenommen. Was habe ich gemacht? Einmal habe ich geflennt, bin nach Hause gegangen und mein Bruder mit mir und dann bin ich zu meinem Vater und habe ihm das erzählt. Der wusste Rat. Dann sind wir zu diesem Geschäft, da gab es eine Quittung, da habe ich damals nicht dran gedacht. Und sind mit dieser Quittung dahin und dann habe ich mein Auto wiedergekriegt. Der Rennfahrer Nummer 1, mein großes Vorbild, war mein Vater, dass er sich für mich eingesetzt hat. Übrigens war auch das einzige Mal, wo ich mich daran erinnern kann. Aber da war ich, boah, wie ich mich gefühlt habe. Und ich möchte dir sagen, so bringt sich dein Vater für dich ein. Dein Vater sieht dich. Oder dein Vater kaufte sich mit einem großen Weihnachtsgeschenk wieder frei. So ein Vaterbild prägt unser Verhältnis zu Gott als Vater. Aber wie sieht Gottes Vaterherz aus? 3 Punkte heute Morgen. Das Vaterherz. Und man kann sowohl sagen Vater oder das Vaterherz, weil er hat ein Vaterherz, das liebt dich. Das Vaterherz will das Beste für dich und das Vaterherz Gottes sehnt sich nach dir. Fangen wir mit dem ersten an. Das Vaterherz liebt dich. In Lukas 10,22 sagt Jesus, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater und wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Das ist ein Offenbarungsgeschehen, dass wir Gott als Vater verstehen. Und das passiert, heute Morgen passiert das. Gott möchte zu euch reden. Das Wesen des Vaterherzes Gottes wird im Handeln Jesu sichtbar. Ein Beispiel, einige jüdische Mütter wollen ihre Kinder von Jesus segnen lassen. Sie bringen sie und Die Jünger sagen, weg, weg hier, weg hier. Völlig normal, völlig normal. Warum? Frauen und Kinder waren völlig unbedeutend. Als Petrus predigt, steht in der Bibel, dass 3000 Männer sich bekehrt haben. Frauen mussten sich nicht bekehren, die waren schon von Haus aus gläubig. Na, von wegen, genauso nicht. So, was heißt es? Die wurden gar nicht mitgerechnet. Ja, was für eine Welt, Halleluja, wir leben heute in einer anderen Gesellschaft. Preis dem Herrn, zumindest das ist in unserer Gesellschaft besser. So, und diese Jünger handeln völlig normal, weg da, schnell weg da, weg da, weg. Es hat doch keinen Zweck. Nein. Jesus sagt, stopp, ihr seid auf dem falschen Dampfer. So nicht. Hier, Kinder wieder zurückholen. Die Kinder in seiner Mitte. Und er herzte sie. Was für ein Wort in der Bibel. Er herzte sie. Damit wird das revolutionär in Israel, was da passiert. Dass der Messias aller Messias, dass der kommt und die Kinder herzt. Merken wir, was das für eine Dimension ist? Was für eine starke geistliche Dimension dahinter steht, wenn Jesus uns den Vater zeigt? Sie waren ihm nicht zu unbedeutend. Sie meinten, dass es für Gott etwas Wichtiges gäbe, so dachten die Jünger. Aber Jesus korrigiert ihre Haltung. Er fordert sie auf, die Kinder zu ihm zu bringen. Er nimmt sie in die Arme. Und ich liebe dieses Wort. Er herzt sie und spricht den Segen Gottes über sie aus. Das ist es. Oh, ich habe so Lust, auch damit dabei zu sein. Zwei Dinge, merke ich, sind wichtig in meinem Leben. Ich möchte der Junge sein mit den 5 Broten und 2 Fischen. Und ich möchte auch einer der Kinder sein, dass Jesus mich herzt, dass ich mit dabei sein darf. Ich, der so unbedeutend ist, ich, aber von Anfang der Welt von Gott gesehen. Du bist von Gott, von Anfang der Weltschöpfung gesehen. Das bist du, das steckt dahinter. Und das kann dir kein Mensch rauben. Und wenn dir das geraubt wurde, dann holst du dir das zurück. Und noch etwas, ein wunderbarer Wesenszug von ihm. Er will uns berühren. Und das ist etwas Wunderbares. Das muss man im Leben gespürt haben. Es gibt Dinge, die musst du nicht nur wissen, ja, sondern du musst sie erleben. Du musst sie spüren. Du bist ihm sehr wichtig, und zwar von Beginn an. Gott war dabei, als du deine ersten Schritte unternommen hast. Gott, der Vater, er liebt dich. Stelle dir einen kleinen Jungen vor, der den ganzen Nachmittag da verbringt, ein großes Schlachtschiff zu bauen. Ihr wisst schon, so ein großes Schlachtschiff. Das Gefährlichste, was man sich vorstellen kann. Und er kommt damit zu seinem Vater, ganz stolz. Doch der hat dafür kein Wort und keinen Blick über der Anerkennung. Warum? Warum? Jetzt passt auf. Weil er seinen Sohn nicht liebt? Weil sein Sohn ihm nicht wichtig ist? Vielleicht. Aber was weißt du als 7-, 8-, 9-jähriger Steppke? Was weißt du von den Problemen deiner Eltern? Was weißt du von den Problemen deines Vaters? Du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig zu sagen, ja, der hat nur Zeitung gelesen oder so. Der war vielleicht voller Probleme. Vielleicht hausgemachte Probleme oder er saß so drin selber im Dreck und kam nicht raus. Bitte versteht das. Bitte, ich sage euch das, dass wir nicht denken, ja, mein Vater, ja, und meine Eltern. Diesen Zug, den müssen wir stoppen. Den müssen wir auch gedanklich in unserem Leben stoppen. Sondern wir müssen hin wieder zurückkommen zu unserem Vater im Himmel. Weil er hat dich gesehen. Er hat dich gesehen, wie du das Bild gemalt hast. Er hat dich gesehen, wie du die Puppenstube so schön hergerichtet hast. Also es kommen die Frauenbeispiele. Und er hat dein Schlachtschiff gesehen. Er hat dein Schlachtschiff gesehen. Dein himmlischer Vater, wenn dein Vater auch selber nicht in der Lage war. Und wenn du von deinem Vater kein Wort der Anerkennung bekommen hast, aber dein Vater im Himmel, er hat dich gesehen und er hat sich darüber gefreut. Findet ihr euch wieder? Auf welcher Seite? Auf beiden Seiten? Wir haben einen Gott, der Menschen von ganz klein auf an liebt. Gott liebt dich mit deiner Nase, mit deinen Augen, mit deinen Sommersprossen, mit deinen kleinen und großen Fettpölsterchen. Letzte Woche hat eine Frau zu mir gesagt, ich hätte ein Bäuchlein, das war so schön. Es war zwar gelogen, aber es war nett. Höre ich gerne sowas. Jede Besonderheit an uns mag er. Er lebt nicht nach Idealmaßen, sondern er lebt über alle Maßen und achtet auf deutsche Rechtschreibung. Da steht ein SZ. Die Schweizer machen das mit SS. Das heißt, er lebt über Maßen. Aber hier steht, er lebt über alle Maßen. Ich liebe die deutsche Rechtschreibung. Das ist viel besser. Über das Maß, was wir uns geben, wie man zu sein hat. Er steht darüber. Und das ist gut. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen. Und Johannes sagt in seinem ersten Brief, und wir sind es auch. Und wir sind es auch. Ihr müsst das hören. Der Mann war Augenzeuge. Der sagt, seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat. Und dass er uns Kinder Gottes heißt. Und wir sind es auch. Nimm das an für dich. Du bist es auch. Dieser kleine Satz noch hinterher. Vergiss das nicht. Du bist es auch. Gott, der Vater, liebt dich bedingungslos. Ihr Lieben, wer kann dich lieben bedingungslos außer Gott? Eltern versuchen das. Eltern versuchen das bei ihren Kindern, ja. Aber wer kann das tun? Dein Ehepartner? Bei der Hochzeit hat er noch Ja gesagt, sie auch, dass wir das immer tun wollen. Meine Frau kann mich nicht bedingungslos lieben und ich sie auch nicht. Ich bin gar nicht in der Lage dazu. Aber für mein Menschsein ist es wichtig, dass eine Person in diesem Weltall mich bedingungslos liebt. Und das ist er. Ist das Wahrheit? Das ist Wahrheit. Und wir sind es auch. Ich erinnere mich, meine kleine Tochter Marie, damals kleine Tochter, kam von der Schule und öffnete die Tür. Ich nahm sie in die Arme und küsste sie und sagte ihr, dass ich sie von Herzen liebe. Sie fragte mich, warum? Und ich erwiderte ihr, warum wohl? Und sie antwortete, weil du mein Vater bist. Weil du mein Vater bist. Warum tut Gott das? Wenn ich schon als sündiger Mensch, schwach, in der Lage bin, meiner Tochter das zu sagen. Und sie antwortet, weil du mein Vater bist. Um wie viel mehr er, dass er sagt, ja, weil du meine Tochter bist, weil du mein Sohn bist. So ist das mit Gott. Er liebt uns bedingungslos, weil wir seine Kinder sind. Und das ist so gut. Das ist das, was unser Leben, was in unserem Leben Heilung verursacht. Darum möchte ich euch alle neugierig machen auf diese himmlische Vaterliebe. Es gibt absolut nichts Größeres und Schöneres, als sich dieser Liebe sicher zu sein und diese Liebe zu erfahren. Viele Menschen und besonders Männer haben wenig Zärtlichkeit von ihrem Vater gespürt. Sie wurden nie von ihren Vätern in den Arm genommen. Warum? Weil das vielleicht unmännlich ist. Aber Jesus hat es gemacht. Jesus hat es uns vorgezeigt. Du hast nie Schwächen gesehen, vielleicht bei deinem Vater. Oder dass er sie bekannt hat. Dass er sich entschuldigt hat. Aber der himmlische Vater ist anders. Sein Mitleid und sein Mitgefühl für dich ist grenzenlos. Und er liebt dich mehr als alles andere. Wir haben schon versucht, viele Schmerzen zu vergessen. Aber Gott hat das nicht getan. Du hast versucht, deine Schmerzen zu verdrängen, aber Gott hat deine Schmerzen gesehen. Wie groß ist meine eigene Sehnsucht danach, ihn zu erkennen, ihn zu berühren und zu sagen, ja, Jesus, du bist wieder der Dreh- und Angelpunkt. Mehr von dir, mehr von dir. Wenn wir mehr von Jesus haben, werden wir mehr den Vater erkennen und erleben, wie er wirklich ist. Wie oft hast du ganz alleine geweint, aber Jesus war dabei. Wie groß muss das Taschentuch Jesu sein in deinem Leben über deine geweinten Tränen oder die du dir verdrückt hast? Als man dir sagte, so wie du bist, bist du nicht genug, da hat er deine Schmerzen getragen. Als deine Welt zusammenbrach aufgrund deiner Schuld und deiner Sünde, nein, er hat dich da nicht allein gelassen und dich verworfen, sondern dir in dieser Situation seinen Sohn geschenkt. Er hat für dich alles getragen und er hat für dich alles gegeben. Darum sage ich dir heute Morgen, du bist frei. Wenn Wenn du denkst, das war alles nett, was ich dir jetzt gesagt habe, lass uns eine Spur tiefer graben. Das Vaterherz Gottes will das Beste für dich. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, glaubst du das im Ernst? Glaubst du das im Ernst, dass dein Vater das Beste für dich hat, dass er das Beste für dich will? Gott möchte, dass wir uns in unserer ganzen Person entfalten können, mit allem, was zu uns gehört, um das zu erreichen, dass wir die Person werden, die wir sein sollen, fängt er an, uns zu erziehen. Liebt ihr Erziehung? Für ihn ist das sehr wichtig. In Hebräer lesen wir, Hebräer 12, 5 bis 7, findet ihr wieder nicht im Bildbändchen, mein Sohn. Warum steht da Sohn? Warum steht da nicht Tochter? Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Sohn ist ein Erbtitel. Das ist hier nicht gemeint. Das heißt, du bist der Sohn. Du bist der, dem alles gehört. Du bist der, der absolut zu mir gehört. Du bist von mir nicht zu trennen. Das steckt dahinter, wenn er sagt, mein Sohn, mein Sohn. Also dann auch meine Tochter. Mein Sohn. Verachte nicht die Zucht des Herrn. Verzage nicht, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat. Haltet aus, wenn ihr gezüchtigt werdet. Gott behandelt euch wie Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Boah! Und das steht in der Bibel. Aber das steht in der Bibel und ich möchte euch was dazu erklären. Das stößt erstmal auf. Vielleicht haben wir dann den willkürlichen, strafenden Vater vor Augen, der einfach aus Frust draufhaut. Aber Gott erzieht dich, weil er ein Ziel mit dir hat, weil er dich nicht dich selbst überlässt. In Römer 1, 18 bis 3, 20, da geht es um die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben. Da steht, was Gericht ist. Gericht ist, heißt, darum hat Gott sie dahingegeben. Das ist Gericht. Das macht er bei dir nicht. Warum macht er das bei dir nicht? Weil du ihm wichtig bist. Wenn meine Kinder falsche Wege eingehen, ja, dann sage ich ihnen das. Dann ist das wichtig, dass ich das sage. Jetzt mache ich das weniger, weil sie ein Alter erreicht haben, wo das nicht mehr meine Kinder sind, sondern meine Töchter. Das ist ein kleiner Unterschied. Aber als sie noch meine Töchter waren, meine Kinder waren, habe ich gesagt, so nicht. Ihr putzt euch abends die Zähne. Ja, oder genau, Gesundheit. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, vor denen wir unsere Kinder bewahren wollen. Und manchmal sagen wir, stopp, das geht so nicht. Stopp. Das geht so nicht. Oder stopp, ich lasse Kinder nicht Dinge tragen, die sie nicht tragen können. Sei stopp, das ist nicht gut für dich. So macht das Gott auch. Er erzieht dich, weil er ein Ziel mit dir hat, weil er dich nicht dich selbst überlässt, weil er dich nicht hingibt. Und das habe ich selber immer wieder hautnah erlebt, was es heißt, dass Gott einen erzieht und uns nicht so laufen lässt in unserem Leben. Eben wie ein Vater, der will, dass sein Sohn nicht auf die schiefe Bahn gerät. Er will nicht, dass wir bleiben, wie wir sind, sondern er will uns herausholen. Es gab mal solche Margarine-Werbung, die hieß, ich will so bleiben, wie ich bin. Also, ich esse ja keine Margarine, also will ich auch nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will bestimmt nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will verändert werden. Und ich brauche Veränderung. Liebst du es, Dinge in deinem Leben zu verändern? Oder liebst du die Dinge, dass du selber verändert wirst? Das ist der springende Punkt. Gernot macht das alles selber. Gernot ist stark. Ich bin schwach. Ich merke, die tiefsten Dinge, wo Gott mich verändert hat, die sind viel stärker als da, wo ich es immer wieder versuche. Ja. Und da, wo Gott eingreift und mich verändert, da merke ich, da passiert was in meinem Leben. Das hat Bestand und das ist viel stärker. Und das will er uns geben. Und dazu sind manche Dinge einfach wichtig. Stell dir vor, dein Sohn oder deine Tochter klettert eines Tages auf deinen Schoß. Papa, von heute ab an will ich alles tun, was du willst. Was denken dann Eltern? Eltern denken zweierlei. A, ich bin so stolz auf mein Kind. B, weiß ich, dass das gut gemeint ist, aber dass das Kind das nie schaffen wird. Das ist auch in unserer Beziehung zu Gott so. Ja. Aber du denkst nicht, jetzt habe ich mein Kind endlich in meiner Hand. Jetzt kann ich mit ihm tun und lassen, was ich will. Jetzt kann ich sein Leben unglücklich machen. Natürlich würde das niemand von uns denken. Wir würden vielmehr unser Kind an uns drücken und sagen, ich liebe dich und darum will ich einfach das Beste für dich. Aber warum habe ich das so gesagt? Und manche haben gelacht, weil so viele Menschen genau so denken von Gott, dass sie denken, frage dich zutiefst in deiner Seele, ist da nicht manchmal was da, wo du denkst, zum Schluss vertraue ich ihm dann doch nicht. Nicht ganz. Ich muss doch noch ein bisschen mithelfen. Oder ich bin mir zutiefst absolut seiner Liebe doch nicht sicher. Wie oft ist das in uns drin? Vor allen Dingen dann in uns drin, wenn die Dinge nicht so rund laufen, wie wir uns das vorstellen in unserer Gottesbeziehung. Und darum möchte ich dich heute Morgen fragen, wie ist deine Gottesbeziehung? Ist die wirklich so von göttlicher Vaterschaft geheilt an der Stelle? Geheilt, dass ich ihm ganz vertraue bis zum Schluss, auch mit Punkten in meinem Leben, die nicht so gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt habe? Da können wir Beispiele halten wir genug aus unserem eigenen Leben, krasse oder weniger krasse Beispiele. Es gibt genug, wo wir sagen, ja Gott, warum? Und dann kommt das, der Feind wird dir sagen, ja, glaubst du wirklich, dass du dich ganz auf Gott verlassen kannst? Glaubst du wirklich, dass du mit dem, was du jetzt alles gemacht hast, ihm seiner Liebe dir noch sicher sein kannst? Es gibt genug Punkte. Und ich möchte dich bitten heute Morgen, dass du heute Morgen dein Herz ihm hinhältst und neu Glauben fasst, dass er es zutiefst mit dir meint, gut meint. Weil aus keinem anderen Grund hat er seinen Sohn gegeben. Und dass er seinen Sohn gegeben hat, das war kein Zufall. Das war auch nicht die Rettung der Menschheit. Es war nicht die Rettung der Menschheit. Es war meine Rettung. Es war deine Rettung. Was interessiert mich die Menschheit, wenn ich ihm selber nicht glauben kann? Du bist in diesem Punkt die Menschheit. Es geht um dich. Es geht um dich ganz persönlich. Und um dich ganz persönlich geht es, dass er seinen Sohn gegeben hat. Das ist das. Und das ist diese Liebe. Und dann sagt Paulus, hat die Traute und noch sagen, wenn er Jesus für uns hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles verkaufen? Schenken steht da. Da steht nicht verkaufen. Du musst keinen Deal mehr machen. Du denkst immer, wenn ich das alles richtig gemacht habe, dann muss Gott mich lieben. Wer außer mir kennt solche Gedanken? Und wie gut fühlst du dich, wenn das im Moment so ist, dass du alles richtig gemacht hast? Du fühlst dich saugut. Aber das ist eine Lüge. Weil Gott mich so liebt, wie ich bin. Warum? Weil ich Kind bin. Weil ich Kind bin vom Vater. Und wenn es mir dreckig geht, ich bleibe Kind. Und er meint es zutiefst gut mit mir. Ich will dich und darum will ich immer das Beste für dich, sage ich für meine Kinder. Und wie viel mehr denkt Gott so? Wir dürfen überzeugt sein, dass unser himmlischer Vater unsere Prüfungen und Anfechtungen und Geduldsproben kennt und dass er mitleidet wie kein anderer. Sein Vaterherz ist bei dir. Habt ihr euer Kind schon mal bestraft und gleichzeitig blutete euer Herz? Ich kenne das. Ich kenne auch aus Affektbestrafung. Zum Beispiel 4 Wochen Hausarrest. Nach 3 Tagen denke ich da schon nicht mehr dran. Ja, also völlig überzogen gewesen. Ja, und habe ich nie durchgezogen. Ja, genau. Aber wir wollen wieder Mut gewinnen und zu erkennen versuchen, welches Ziel der Vater im Himmel im Auge hat für mein Leben. Er möchte, dass wir uns immer mehr hingeben und Jesus immer ähnlicher werden, weil dann kommst du in Vaterschaft hinein. Jesus ist uns schon vorausgegangen. Wir sollen lernen, die Dinge von Gott so anzunehmen, anstatt dieser väterlichen Züchtigung auszuweichen oder unsere Ohren vor ihm zu verschließen. Was heißt das, wenn Paulus sagt, für die, die Gott lieben, das ist das große Kapitel des Heiligen Geistes, Römer 8, für die, die Gott lieben, wirken alle Dinge zum Guten mit. Finde ich besser als dienen zum Besten. Wirken alle Dinge zum Guten mit. Manche Dinge gehören zu deiner Biografie. Die gehen nicht mehr zurück. Und das wirkt zum Guten mit, auch wenn du es nicht verstehst. Die Frage ist, kannst du das glauben, auch wenn du es überhaupt nicht sehen kannst? Diese Dinge, unter die wir manchmal leiden, wirken zu unserem Guten mit. Die Sünde, der du überführt wurdest, die Not, über die dich hineingebrochen ist. Der Vater hat sie niemals vergessen. Unser himmlischer Vater ist mit Eifer darauf bedacht und weiter in die Tiefe des Lebens und in seiner Gegenwart und Nähe dich zu führen. Und in jeder dunklen Minute ist er da. Und so manche Stunden sind die härtesten in unserem Leben, nicht wahr? Hier ist der springende Punkt unserer Gottesbeziehung, nämlich, ich sage es nochmal, glaubst du zutiefst, dass der Vater es gut mit dir meint? Auch an den Punkten, wo es dir dreckig geht, wo du die Welt nicht mehr verstehst, das ist der springende Punkt. Hier muss bei uns Heilung geschehen. Heilung. Hier hilft es nicht mehr, irgendwen für was anzuklagen, sondern hier muss ich mich ihm offenbaren. Darf der Heilige Geist dein Bild von Gott als dem Vater korrigieren und verändern? Mein letzter und dritter Punkt. Dieses Vaterherz Gottes sehnt sich nach dir. Weil Gott Sehnsucht hat, ist er auf der Suche nach dir. Wir hatten gestern Abend einen ganz schönen, lustigen, lachenden, verrückten Familienabend. Und wir haben alte Fotos angeguckt. Das ist dann immer aus Urlauben und so. Man sieht, wie die Kinder sich verändert haben und so weiter. Die Enkelkinder haben sich schlapp gelacht über die Eltern und Tanten. Und alle waren da. Bis auf meine Tochter Marie, weil sie jetzt gerade nicht hier wohnt. Und ich sage euch, das hat mir einen Stich ins Herz versetzt. Heute Morgen habe ich mit meiner Frau darüber geredet und habe gesagt, sie fehlt mir. Versteht ihr, was ich meine? Das ist genauso wie wenn du 10 Kinder hast und die sind im brennenden Hochhaus und nachdem der Brand gelöscht ist und du merkst, 9 Kinder sind da. Und irgendjemand sagt dir, du sagst, da fehlt ein Kind. Kommst du als Eltern zur Ruhe? Kommst du zur Ruhe? Nein, du kommst nicht zur Ruhe. Freust du dich, dass die 9 gerettet sind? Natürlich freust du dich. Aber du kommst nicht zur Ruhe, bis du weißt, das 10. Kind ist da raus. Verdreckt, verloddert, verschnupft. Und was machst du? Du sagst, Nein, du sagst nicht I. Ja? Du sagst, du nimmst das Kind und packst es und heulst genauso und verreibst den Schnodder in deinem Gesicht und jetzt bist du glücklich. Dass dein iPad nicht dabei ist, das ist nicht ganz so schlimm, aber dass dein Kind dabei ist, das ist wichtig für dich. Das ist das. Und so denkt Gott. So ist sein Vaterherz. Das ist er. Das ist er. So ist er. Ob ihn das Haus interessiert, das abgebrannt ist? Kein bisschen. Aber dass seine Kinder da sind, die er auserwählt hat, das ist ihm wichtig. Weil Gott Sehnsucht hat, ist er auf der Suche nach dir. Jetzt kommt der Punkt. Er möchte, dass wir in seine Arme kommen. Vielen Menschen, tragischerweise sind die meisten auf dieser Welt, ist die Liebe des Vaters egal. Natürlich kennen wir diese Geschichte. Und ich kann gar nicht anders, als sie euch nochmal mit euch durchzugehen. Die Geschichte vom liebenden Vater mit den 2 verrückten Söhnen. Und er kommt zurück. Er kommt zurück, der das Erbe haben wollte, der Sohn. Hier haben wir wieder das mit dem Erben. Er kommt zurück und sagt, hier bin ich. Er hat eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, ich will mich aufmachen. Wohin? Zu meinem Vater. Das Gleichnis erzählt Jesus und sagt, so ist unser Vater. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater. Und der Vater hält Ausschau und er sieht den Sohn. Der Sohn war nicht im besten Zustand, er war nicht rund erneuert, er hatte keinen TÜV mehr. Hätte man gesagt, er ist verrostet, verdreckt, verloddert, nochmal so, war bei den Schweinen und hatte ein, wie sagt man, ein Bouquet. Das kann man nur Französisch aussprechen, ein Bouquet. Er hat gestunken. So, was macht der Vater, der ihn sieht? Was macht er? Was lesen wir, bevor er ihn sieht und es zu einer Begegnung kommt? Was macht der Vater? Er hält Ausschau und dann sieht er ihn. Was macht er? Er rennt. Wenn es heißt, der Vater geht, dann ist das gut. Hier steht, der Vater rennt. Ein orientaler Mann, der zwei erwachsene Kinder hat, der einen Gutshof hat, der rennt nicht. Der rennt nicht. Er rennt nicht. Warum? Weil er ein Kimono anhatte. Oder wie heißen die Dinger, diese ganz engen Kleider? Also pass auf, in Israel hatte man keine Jeanshosen. Die ersten Jeans kommen ja von Levi's, das war noch vorher. Das heißt, er hatte ein Kleid an, heute würde ich sagen, das ist ein Mädchenkleid, und das ging bis unten runter. Und das war nicht so ein Ballon, wie bei Alice im Wunderland, sondern es war ein kleines Kleid. Das heißt, man hat kleine, bedächtigte Schritte gemacht. Wenn man kleine, bedächtigte Schritte macht und man sieht seinen Sohn, den man von Herzen liebt, dann sieht das eher lustig aus, ja, wenn man so läuft. Was hat er gemacht? Er hat das hochgezogen. Und ich sage euch, das ist sowas von unwürdig, damit man das mal versteht, von der jüdischen Kultur, von der orientalischen Kultur. Wenn der Vater das gemacht hat, hat er sich gedemütigt, um diesem Sohn, der schuldig war, der nichts mehr verdient hat, um ihm zu entgegenzukommen. Das ist eine Vorwegnahme dessen, was am Kreuz passiert. Dass der Vater kommt und sich demütigt vor dem Sohn. Der Vater demütigt sich vor dem Sohn, indem er das tut. Und der Sohn kommt zum Vater und empfängt Wiederherstellung. Ich liebe dieses Wort, Wiederherstellung. Das passiert durch das Herz des Vaters, weil er unterwegs ist, weil er läuft. Das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Er läuft für dich. Er läuft für dich. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, komm, komm, du bist Sohn, du bist Tochter und deswegen darfst du kommen. Komm zu ihm, du bist Sohn und du bist Tochter. Und wenn du das noch nicht bist, dann tritt ein in diese Herzensbeziehung und werde heute Morgen Sohn und werde heute Morgen Tochter. Nimm das an für dich. Du stehst da mit deinen Verletzungen, mit deinen Schmerzen und Fragen. Ich sage dir heute Morgen, komm, brich auf. Das ist Advent. Komm, brich auf. Du stehst da mit deinen Fragen, mit deinen Schmerzen. Ich sage dir heute Morgen, komm, brich auf. Du hast in dir eine klaffende Vaterwunde. Es gibt genug Gründe, wo die wieder aufklafft. Dumm, ist schon wieder was da. Hast wieder eine Begegnung mit den eigenen Eltern gehabt oder keine Ahnung, mit Menschen, die Autorität haben oder was weiß ich, wo du merkst, die Vaterwunde klafft wieder auf. Ich sage heute Morgen, komm, brich auf. Brich auf zu ihm. Der Vater wartet und er kommt entgegen, wie bei diesem Sohn. Oder sind wir nicht auch verloren und wissen nicht mehr weiter? Was sagt Petrus? Wohin sollten wir gehen? Und ich sage dir, wohin gehst du? Komm und empfange das. Empfange Vaterliebe. Komm, empfange Vaterliebe. Weiche deinem Schmerz nicht aus, sondern komm zu ihm, deinem Vater. Jesus zeigt uns mit dieser Geschichte, dass Gott genau so ist. Nicht, dass Gott genauso ist, dass Gott genau so ist. Genau so ist der Vater. Und noch was. Der Sohn kam zurück. Und ich sage euch, es gab keine Lektion. Der Vater hat nicht gesagt, ich hoffe, du hast jetzt einiges gelernt. Das könnte ich sein. Ja. Jesus erzählt nur die überschwängliche Freude des Vaters. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ich möchte dir sagen, werde fröhlich, werde freudig. Fang an zu feiern über die Liebe des Vaters. Der Sohn bekommt Kleidung, er bekommt Wiederherstellung, er bekommt den Siegelring, der ihn wieder als Sohn auszeichnet. Er ist wiederhergestellt. Und der Vater küsst seinen Sohn. Und egal, wie er gerochen hat, es war ihm egal. Ich möchte dich fragen, was gibt es in deinem Leben Schöneres, als zu wissen, dass ich geliebt bin? Was gibt es Schöneres? Nichts an materiellen Gütern können das bewirken, als wenn du weißt, dass du geliebt bist. Dass du geliebt bist vom Vater zutiefst und dass er dich durchliebt, über dich hinaus, über dein Leben hinaus. Ein Vater küsst seinen erwachsenen Sohn und er stellt ihn wieder her. Mein Sohn war tot und er ist wieder lebendig geworden. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man einen erwachsenen Sohn küsst, weil ich keinen Sohn habe. Aber ich hatte einen Bruder in der letzten Gemeinde, wo ich war. Der hat seine Söhne immer geküsst. Giovanni Calacibetta, ein Italiener. Ja, Giovanni. Der hat das gemacht. Und ich sag euch, lasst uns so eine Kultur aufbauen, dass wir unsere Kinder küssen und dass auch die Väter ihre Söhne küssen. Da bin ich leider raus, aber macht ihr das. Ja. Dass wir unsere Söhne küssen. Bitte? Ich soll meine Schwiegersöhne küssen. Ja, genau. Habe ich auch schon gemacht. Ich küsse zwar lieber meine Töchter, aber ich mache das. Wenn du es sagst. Versteht ihr? Beziehung. Der Vater will Beziehung. Nichts anderes. Und nochmal Paulus. Nichts. Niente, never, nada. Habt ihr noch ein anderes Wort? Nichts. Im Griechischen heißt das ume. Auf keinen Fall. Me genoito. Es geht überhaupt nicht. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Genau, das ist es. Das ist uns gegeben. Und das ist das, worum die Welt uns beneidet. Das sind wir, Geliebte des Vaters. Was ist mit uns? Brechen wir auf? Bitten wir den Heiligen Geist, dass er es in uns tut? Oder sagen wir, brauche ich nicht, komm schon allein klar. Brauche ich nicht, komm schon allein klar. Die Bibel nennt das Trennung. Die Bibel nennt das ist Sünde. Das ist die Ursünde, dass ich sage, brauche ich nicht, komm schon allein klar. Ich wende mich ab, ich will keine Beziehung zu ihm. Ich traue ihm sowieso nicht. Manchmal greift Gott einfach in unser Leben ein und gebraucht wildfremde Menschen, um uns zurechtzuweisen und uns zurückzuholen an sein Vaterherz. Und ich sage, glaube mir, der Vater ist gut. Heute nochmal, ich habe mich wiederholt, heute Morgen vielleicht, das ist mir sowas von egal, wenn wir das nur erleben. Komm und mach dich auf zu ihm. Er wartet auf dich. Das ist Vaterliebe. Liebe, zu der man zurückkommen kann, zu einem Gott der zweiten Chance. Und die zweite Chance, das ist sein Abo für dich. Er gibt dir nochmal eine zweite Chance. Der Vater sehnt sich so sehr nach dir und schließt seine Arme. Aber du bist mittendrin. Es ist nicht eine Schwäche oder Ohnmacht, die ihn warten lässt, sondern seine Liebe. Vielleicht hörst du zum ersten Mal von einem Vater, der dich so liebt. Vielleicht ist immer noch die Wunde da in deinem Leben. Aber heute Morgen ist Heilung da. Es ist Heilung in dem Namen Jesus. Ich lade dich ein, das Gleiche zu machen wie der Sohn in der Geschichte. Mache dich auf zu deinem himmlischen Vater. Begib dich auf den Weg zu ihm. Wenn du noch kein Christ bist, wenn diese Beziehung zum Vater noch nicht da ist, du hast schon viel von ihm gehört. Hören ist gut, wissen ist besser, aber erleben, dass das wirklich so ist. Dann komm heute Morgen, komm zu mir und sag, ich möchte eintreten in Vaterbeziehung. Ich möchte Sohn oder Tochter werden. Komm heute Morgen. Und für die anderen, Leute wie dich und für mich, wir wollen genauso kommen. Wir wollen zu diesem rennenden Vater kommen, der uns entgegenkommt mit seiner Liebe. Und wir wollen diese Liebe empfangen. Kommt, lasst uns nach Hause ziehen zu unserem Vater und uns in seine Arme werfen.